Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen auch. Und ich möchte mich nochmal bedanken bei Martin Buchholz. Wo ist er hingegangen? Da ist er. Martin Buchholz. Vor allem dieser Begriff der versöhnten Verschiedenheit, meine Damen und Herren. Es gab einen einzigen Moment in meinem Erwachsenenleben, wo ich überlegt habe, aus der evangelischen Kirche auszutreten. Und das war, nachdem auf der Trauerfeier für meine Oma auf Dortmunder Boden der Pfarrer mir ein Fanmagazin auf Schalke überreichte, zum Trost. Ja, das war gehässig in eine schwarz-gelbe Familie hinein, hat dieser Spaltpilz sich da begeben. Aber wie gesagt, wir haben ihm dann natürlich als Christenmenschen, die wir sind, verziehen. Meine Damen und Herren, das ist eine ungewöhnliche Veranstaltung, das ist eine ungewöhnliche Situation für mich. Ich durfte hier schon häufiger sein im Radialsystem. Aber üblicherweise macht man ja in Berlin keine Veranstaltung für Menschen, die an was glauben, sondern meistens sind da ganz viele, die nichts glauben. Ich habe am Dienstag eine Fernsehsendung hier im RBB-Fernsehen gemacht und da ist eine Kollegin, da sind nur vier hochmögende Journalisten, also von den renommiertesten Medien, und die sind alle abgestürzt. Der eine Kollege von der Berliner Morgenpost, die Frage, wann hat Luther wahrscheinlich die Thesen angenagelt, wusste es nicht, 1420 wurde spekuliert. Sollte die andere Kollegin vom Fokus, die sollte einfach nur das Vaterunser fortsetzen. Es ist ja nicht so lang, wie wir alle wissen, gescheitert. Und so ging es weiter. Eine gottlose Veranstaltung, meine Damen und Herren, deswegen nur aus meiner eigenen Neugier heraus, weil es so unüblich ist. Wer von Ihnen ist getauft? Wow. Und wer von Ihnen ist Mitglied einer Glaubensgemeinschaft? Wops, alle. Oder Gegenprobe, wer nicht? Das sind die kürzlich ausgetretenen Katholiken. Also, schön, dass Sie hier sind. Normalerweise ist das ganz, ganz anders. Vielleicht meinem Freund erzählen. Also, meine Damen und Herren, Sie hätten heute Abend, wie ich gelernt habe, die Gelegenheit gehabt, zu anderen Veranstaltungen zu gehen. Sie hätten im Tempodrom Bob Dylan angucken können. Oder Sie hätten sich im Velodrom, wie heißt sie noch, von der Heiligen Ammer umarmen dürfen. Das machen Leute wohl, die gehen dahin, die Frau umarmt die und dann finden die das toll. Deswegen finde ich, sie müssen sich, Protestanten können wir vor allen Dingen ja schlechtes Gewissen gut, deswegen sie müssen kein schlechtes Gewissen haben, dass sie zu dieser Entertainment-Veranstaltung heute Abend hier gekommen sind. Wir wollen eine ganze Menge dazulernen. Ich werde eine Menge dazulernen von tollen Gästen, die heute Abend hier sind und zum Glück das diskutieren, was wir gerade schon gesehen haben. Dass Martin Buchholz in so wunderbare Worte gefasst hat. Wie ist das mit der Toleranz? Der erste Gast, den ich auf die Bühne bitte, meine Damen und Herren, ist lange Zeit Professor gewesen an der Universität Frankfurt am Main, viele Jahre Mitglied und jüdischer Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft, es klang vorhin von Herrn Schneider an, Juden und Christen beim Deutschen Evangelischen Kirchentag, 2000 bis 2005, Direktor des Fritz-Bauer-Instituts, Studien- und Dokumentationszentrum zur Geschichte des Holocaust. Bitte begrüßen Sie, meine Damen und Herren, Micha Brumlik, da ist er. Dann eine Frau, die studierte Arabistin und Islamwissenschaftlerin ist, Erziehungswissenschaft und Komparatistik hat sie auch studiert, unterrichtete Islamkunde in deutscher Sprache, bildete islamische Religionslehre aus, Sie wissen, was das für ein Politikum war und ist, hat diverse Lehraufträge inne und ist unter anderem die Trägerin der Integrationsmedaille der Bundesregierung, Vorsitzende des Liberal-Islamischen Bundes. Hier ist für Sie, meine Damen und Herren, Lamia Kador. Auch das klang gerade schon an, sauber rausgearbeitet von Herrn Buchholz, die Zahl der evangelisch-freikirchlichen Gemeinden. Die Dame ist habilitiert, seit 2006 Professorin für Kirchengeschichte, die erste baptistische Kirchengeschichtlerin an einer staatlichen Universität, arbeitet zunächst als Pastorin im Bund evangelischer freikirchlicher Gemeinden und als Referentin beim Ökumenischen Rat. Bitte begrüßen Sie, meine Damen und Herren, Andrea Strübens. Da ist sie. Frau Strübin, fangen wir direkt mit Ihnen an, weil ich das so einen interessanten Begriff fand und weil mir das nur beim besten Willen nicht klar war, dass es da so Feindseligkeiten unter den Reformatoren gab. Sie wären für Luther eine sogenannte Schwärmerin gewesen und das war nicht gut nett gemeint.
Ja, Schwärmerin war sicher nicht gut gemeint. Das kommt ja aus der Imkerei, aus der Bienensprache und war ein negativ besetzter Begriff für alles, was nicht rechtgläubig war. Also Schwärmer konnte viel sein, aber die Täuferbewegung, zu der ich mich zähle, die gehörte ganz fest dazu.
Nun sitzen hier Menschen, die sich selbstverständlich mit der Geschichte schon häufiger beschäftigt haben. Trotzdem, was hat denn die Reformatoren so feindselig sein lassen gegenüber den Täufern, also gegenüber denjenigen, die entschieden haben, im Erwachsenenalter sollt ihr überlegen, ob ihr getauft werden möchtet und auch erst dann?
Also wenn man theologisch fragt, würde man sicher über die Frage der Kindertaufe ins Gespräch kommen, insofern, dass alle Täuferbewegungen, sie waren sehr bunt, sehr unterschiedlich in unterschiedlichen Ländern und Territorien, die Kindertaufe abgelehnt haben. Das wäre sicher theologisch der größte Knackpunkt gewesen, aber die Verfolgung der Täufer bis dahin, dass man die Todesstrafe für richtig empfunden hat, was Luther und Melanchthon unterschrieben haben und auch gefordert haben, das lag daran, dass man den Täufern vorwarf, sie wären aufrührerisch. Sie haben kein offizielles Amt übernommen, sie waren gewaltlos, sie haben keine Waffen getragen, sie haben manchmal auch zusammen in einer Art Gütergemeinschaft gelebt. Und deshalb hat man gesagt, sie sind Aufrührer und untergraben die Obrigkeit, untergraben eigentlich das, was wir brauchen, um ein stabiles Gemeinwesen zu haben. Und deshalb muss man sie nicht wegen ihrer Ketzerei und Irrlehre verfolgen und auch hinrichten, sondern weil sie Aufrührer sind.
Du hast ja Herr Schneider vorhin auch gesagt, in seiner Rede ja ganz klar erwähnt, der Film hat es dann auch nochmal rausgearbeitet, dass man sich jetzt nicht einfach so mehrnichtsinnig in Luthers Tradition stellen kann, weil halt so vieles Kontroverses dabei war. Wie sehen Sie den denn? Also wie sehen Sie den als schwierige historische Persönlichkeit oder sehen Sie den doch auch als jemanden, der eben der Wegbereiter war in einer neuen Herangehensweise an den Glauben?
Also ich sehe Luther als einen herausragenden Theologen, der die reformatorischen Anliegen in großer Klarheit zur Sprache gebracht hat. Ich habe aber insgesamt ein größeres Bild von Reformation, ein vielfältigeres Bild, das nicht nur zuläuft auf die Person und das große Werk Luthers, sondern das aus ganz vielen verschiedenen Reformatoren und auch Reformatorinnen besteht, aus vielen Bewegungen. Und ich finde es so schade, dass auch die Jubiläumsfeierlichkeiten oder das, woran wir jetzt denken, dass es 500 Jahre her ist, eben sehr stark auf Luther zentriert wird. Und ich denke, dass die Täufer andere reformatorische Bewegungen genauso in die Reformation gehören.
Also Sie fühlen sich da unterrepräsentiert?
Ja, wissen Sie, bei bestimmten Darstellungen heißt es immer noch der linke Flügel der Reformation oder diejenigen, die Dissidenten waren. Also man wird immer noch so als die Stiefkinder oder Kinder der Reformation gesehen. Warum sagt man nicht, diese ganzen Bewegungen, die aufgebrochen sind, die eine neue Theologie, eine neue Sprache für die Menschen gefunden haben, um ihren Glauben auszusprechen, gehören zusammen in all ihrer Unterschiedlichkeit.
Aber jetzt hat Herr Buchholz ja gerade auch angesprochen, naja Leute, wie kann denn das sein, dass das heute alles so aufgeweicht ist? Die Vorwurf, auch wir in den Medien erheben den Vorwurf, wir gucken deutschen evangelischen Kirchen daran und sagen, ach ja, das ist ja alles wieder schrecklich lieb, aber wofür steht ihr denn dann? Und dann kommt häufig die Antwort, naja, das kann man so genau jetzt, also wir sind ja eben nicht die katholische Kirche, wo einer von vorne sagt, so, ja, da geht's lang. Aber zu Toleranz, das wollen wir heute besprechen, gehört ja, dass man sagt, das ist unser Standpunkt, ja, hier sind wir auch. Haben Sie das für sich ganz klar?
Also ich finde schon, dass Theologie und Kirche positionell sein sollte. Aber ich schätze und...
Wie war das Wort positionell?
Ja, positionell, dass man genau bestimmen kann, wie jemand denkt, wie er steht. Das bewundert man ja auch an Luther. Obwohl, ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn Sie Kirchengeschichte unterrichten würden, so wie ich, dann wären Sie heilfroh, dass wir heute etwas weichgespülter sind. Ich möchte nicht diese Geschichte zurück von Religionskriegen und Konfessionskonflikten, die ausgetragen wurden, wo man sich gegenseitig verteufelt hat. Wen hat Luther nicht alles Satan genannt? Die Juden, die Muslime, die Bauern, den Papst, die Täufer und man könnte die Latte noch höher hängen. Und seine Gegner auch. Ja, bis hin zu den Reformierten und den Calvinisten. Mhm. Also, So sehr ich das verstehe, dass man sagt, es ist gut, wenn man klare Positionen hat, bin ich doch viel stärker für eine Toleranz, die den anderen eben nicht nur gleichgültig neben sich stehen lässt, das ist ja Toleranz heute oft, sondern die den anderen als Bereicherung erlebt in seinem Anderssein. Mhm. Das fände ich gut. dann würde ich doch aber sehr...
Aber das heißt, in dem Zusammenhang darf man nie sagen, um es jetzt mal plump auszudrücken, das nervt mich an euch, mich ärgert das. Also ich weiß, dass ich mich zum Beispiel als Ratzinger, als Chef der Glaubenskongregation gesagt habe, ja klar, sind wir die einzige Kirche. Die anderen, das sind Abspaltungen. Das fand ich schon ärgerlich, weil ich mir dachte, wie kommen Sie denn dazu, Herr Ratzinger? Also wenn man so sagt, im gemeinsamen Erleben oder man wird bereichert durch den anderen, ich fand das nicht bereichernd in dem Moment.
Nein, das war sicher nicht bereichernd, aber ich glaube, dass man im Dialog sehr wohl auch streitbar sein kann und auch streitbare Haltungen vertreten kann. Aber diese Grundhaltung, dass man sagt, der andere in seinem Fremdsein ist nicht eine Bedrohung für mich und ist nicht jemand, den ich ausgrenzen muss oder der die Wahrheit nicht hat, sondern dass ich einen Funken Wahrheit, ein berechtigtes Anliegen auch beim anderen entdecke. Diese Grundhaltung, die wünsche ich mir und die gab es zur Zeit der Reformation nicht. Toleranz war kein Wert der Reformation.
Frau Kador, Sie sind schon mal als Luther, als weiblicher Luther des Islams bezeichnet worden. Da weiß ich, ja, das ist ein dickes Ding.
Ich bin aber tolerant.
Ja, eben, ich wollte gerade sagen, wenn man das heute hier so hört, dann denkt man sich, oh wei, ist das so eine wahnsinnige Auszeichnung. Wie kam das dazu, dass Leute Sie so bezeichnet haben?
Ja, durchaus auch, weil ich bestimmte Ansätze im Islam teile, die man, also in Ihrem Fachjargon sozusagen reformatorisch nennen kann. Aus meiner Sicht würde ich sagen, ich schließe dann eine islamische Tradition an, die zum Teil, ich will nicht sagen ausgestorben ist, aber die ein Stück weit stehen geblieben ist und versuche, ja, den islamischen Geist, wenn man so will, weiterzutragen in die heutige Zeit. Und das hat mir eben diesen zweifelhaften Beinamen eingebracht.
Obwohl ich doch mittlerweile gelernt habe am Wege, weil wir häufig darüber gesprochen haben, gerade nachdem, was muss man ja leider sagen, der Islam ist ja durch den 11. September stark in den Fokus gerückt als angeblicher Feind und dann auch wieder als Nichtfeind. Mhm. Aber da hieß es dann immer, Leute, den Islam so global gibt es natürlich überhaupt nicht, weil es gibt auch wieder die unterschiedlichen Strömungen. Mhm. Welcher Strömung fühlen Sie sich denn nahe oder wo sagen Sie denn, da sind auch die Leute, die bereit sind, mit mir da in eine Diskussion zu treten und zu sagen, ja genau, wir liberalisieren das.
Also ich selber bin sunnitisch erzogen worden, also gehöre dem Mainstream an, wenn man so will. Etwa 85% aller Muslime sind ja Sunniten und der Rest dann sozusagen schiitisch geprägt, wenn man das so grob aufteilen möchte. Meine Eltern stammen ja beide aus Syrien, damit eben Araber und damit gehört man dann zu einer bestimmten Rechtsschule. Da bin ich jetzt nicht ganz so dabei, dass ich einer ganz bestimmten Rechtsschule folge, aber im Grunde genommen kann man schon sagen, dass ich Sunnitin bin. Ja, wer redet mit mir? Eigentlich reden alle mit mir, aber man möchte das immer so gerne abtun als Islam light oder das ist ja ein Islam nach Belieben. Klar, wenn man eben nicht, möglichst eine starre aus oder Interpretation der Scharia haben möchte, dann heißt es plötzlich, man ist beliebig. Also das muss ich mir, ich meine, klar, wer ein Problem mit mir hat, ist meistens eher sehr konservativ oder mindestens konservativ bis Hardliner drauf, also sehr extremistisch. Und dass sie mit meinen Positionen verständlicherweise Probleme haben, das ist nicht nur eine Eigenheit des Islams. Das ist ja innerhalb einer jeden Religion haben sie dieses Spektrum. Und ich würde mich halt irgendwo im liberalen Spektrum ansiedeln.
Aber nehmen wir an, wir würden eine Wohngemeinschaft zusammen haben. Also Sie wohnen dann ab sofort mit einem Protestanten zusammen. Ja. An welcher Stelle würde es denn religiöse Reibereien geben?
Zwischen mir und Ihnen?
Ja, auch wenn Sie liberale Muslime sind, ich bin evangelischer Christ, wo wir sagen, ja, so geht's nicht.
Ach ja, also, Sie müssen natürlich halal kochen, Sie müssen 5-mal am Tag beten, Sie müssen den Koran auswendig lernen. Gut, er hat gemerkt. Ja, ich glaube, es gäbe keine Schwierigkeiten, denn ich verstehe ja meinen Glauben eher so, dass er eben nicht ausschließend ist. Ich sehe das eher als großen Stärken meines Glaubens, dass er sagt, er empfindet sich quasi als, ich habe es heute Morgen noch im Seminar gesagt, als Update der monotheistischen Religion. Und demzufolge kann ich natürlich aus meiner Position relativ gemütlich sagen, ja, also der Islam ist letztlich die Fortführung des Judentums und des Christentums. Deshalb habe ich mit Ihnen kein Problem, solange Sie mich in meiner Position sozusagen lassen.
Herr Bumlig, würden wir religiöse Schwierigkeiten kriegen, wenn wir zusammenzögen?
Wir nicht, da ich mich dem liberalen Judentum zugehörig fühle, sonst würde ich heute Abend, Freitagabend, Erev Shabbat auch nicht hier sitzen. Aber im liberalen Judentum würde man sagen, es gibt Wichtigeres als jetzt nur die strikten halachisch, also von der Tora vorgeschriebenen und talmudisch interpretierten Shabbatregeln einzuhalten, weil Lernen und Reden ist auch Gottesdienst im rabbinischen Judentum, das in der späten Antiken entstanden ist. Und deswegen hätten wir wahrscheinlich keine großen Schwierigkeiten.
Sie waren lange im christlich-jüdischen Dialog engagiert. Daran hätte selbstverständlich ein Martin Luther zu Lebzeiten niemals teilgenommen.
In allerkeinster Weise. Er hatte Kontakt gelegentlich zu einem der Sprecher der deutschen Judenschaft, Josel von Rosheim, der sich mal an ihn gewandt hat. Aber man muss einfach sagen, daran hatte Luther überhaupt kein Interesse. Interesse hatte er an zum Christentum konvertierten Juden. Und das waren dann auch Leute, die in ganz besonderer Weise seinen Judenhass noch weiter befeuert haben. Da gab es einen Mann, den Sohn eines Regensburger Rabbiners, Anton Margarita, und der hat ihm dann so gewissermaßen vertraulich all die Scheußlichkeiten erzählt, die er selbst glaubte, in der Synagoge beobachtet zu haben, etwa, dass im 18. Bittengebet darum gebetet wird, dass die Ketzer zu Schanden werden sollen. Mhm. Das hat Luther auf die Christenmenschen bezogen und war für ihn ein weiterer Anlass, gegen das Judentum zu sein. Wobei, und darüber können wir vielleicht nachher drüber sprechen, das Problem mit Luthers Judenhass allzu leicht erstens psychologisiert wird. Ja, da war er dann halt alt und war enttäuscht, dass er nicht erfolgreich war bei der Mission, oder er war alt und hatte Schmerzen und war auf der Suche nach Feindbildern, oder er war so überzeugt von dieser Gotteserfahrung, dass er darüber nur tatsächlich eine Interpretation konnte gelten lassen. Mein Vorschlag wäre, das alles mal zu vergessen. Betrachten wir Martin Luther als einen der bedeutendsten frühneuzeitlichen politischen Theoretiker. In einer Reihe mit Thomas Hobbes, mit Machiavelli und mit Spinoza. Und dann sehen wir einen frühneuzeitlichen deutschen Nationalisten, der zudem noch ein halbierter Antikapitalist gewesen ist. Und da haben sich die Juden, wie auch 400 Jahre später, Buchholz hat es gesagt, sehr schnell und sehr gerne als Sündenbock hergegeben.
Das war ja vorhin, Herr Schneider sagte dann, naja, Anti-Juda ist, Antisemit ist Luther. Sehen Sie Luther auch, wenn Sie ihn gerade so beschreiben, als politische Kraft, als jemand, der mit Machiavelli und Spinoza zusammengenannt werden musste, ist das auch ein bedeutender Antisemit der Geschichte?
Mit Sicherheit. Also für mich ist Martin Luther der Begründer des deutschen Antisemitismus, des eliminatorischen Antisemitismus. Das hat Herr Buchholz auch angedeutet. Die meisten Zitate sind ja noch schon gekommen, aber eins will ich Ihnen noch bieten. Kurz vor seiner Verurteilung zum Tode sagte Julius Streicher beim Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg: Dr. Martin Luther säße heute an meiner Stelle auf der Anklagebank, wenn dieses Buch von der Anklagevertretung in Betracht gezogen würde. In dem Buch »Die Juden und ihre Lügen« schreibt Dr. Martin Luther: Die Juden seien ein Schlangengezücht, man solle ihre Synagogen niederbrennen, man solle sie vernichten. Dann würde man normalerweise nie einer Gestalt wie Streicher auch nur ein einziges gutes Wort zubilligen. Aber da muss man einfach sagen, in diesem Falle hatte er schlicht und ergreifend recht. Und ich würde ihn deswegen als Antisemiten bezeichnen, weil er nicht, wie das vielleicht die theologischen Antijudaisten geglaubt haben, man die Juden in der Tat durch die Kraft des Wortes von der Wahrheit der christlichen Lehre überzeugen wolle, sondern weil er sie unabhängig davon, was sie geglaubt haben oder was sie nicht geglaubt haben, aus Deutschland austreiben wollte. Wir haben es gehört, ihre Synagogen verbrennen. Und tatsächlich, ich will das jetzt nicht nochmal zitieren, hat er mit Ausnahme der Gaskammern alles das gefordert, was die Nationalsozialisten dann tatsächlich exekutiert haben. Das ist traurige Wahrheit. Ich glaube nicht, dass das irgendwas mit seiner Theologie oder seiner persönlichen Entwicklung zu tun hat, sondern mit seinem frühneuzeitlichen Denken, das vielleicht als eigenständiger Strom seiner ganzen Konzeption noch nicht genügend gewürdigt worden
als, ist. Als Historikerin, die Sie sind, Frau Schubin, ist das die Kontinuität da zu ziehen, also über einen so weiten zeitlichen Bogen? Teilen Sie das so oder widersprechen Sie da?
Also ich würde hier doch sehr stark unterscheiden zwischen einer frühneuzeitlichen, wie ich finde, unerträglichen Äußerung zu den Juden, vor allen Dingen in dieser späten Schrift 1543, und der Wirkungsgeschichte im Dritten Reich, wo Rasse-Antisemiten diese Stichworte wieder aufgenommen haben. Es gibt eine verhängnisvolle Wirkungsgeschichte dieser Äußerungen Luthers. Das steht unbezweifelt fest. Aber ich scheue mich davor, natürlich mit einer Sozialisation, die von der Shoah, dem Holocaust geprägt ist, jetzt das auch zurückzutransportieren in die frühe Neuzeit. Das muss ich sagen, denn es gab in der frühen Neuzeit viele, gleichlautende Äußerungen über Juden und Jüdinnen, sowohl auf katholischer Seite als auch auf protestantischer Seite. Es gab nur bei den Humanisten, das ist wirklich die einzige Ausnahme, die sich in positiver Weise mit dem Judentum beschäftigt haben. Das muss man ganz offen sagen. Es war ein verhängnisvoller Zeitgeist, und wir müssen, wenn wir das in der Kirchengeschichte zurückverfolgen, diesen Judenhass hat es von Anfang an gegeben. Und er ist letztendlich in immer wieder neuen Formen in dem christlichen Glauben integriert worden.
Herr Bummel, Sie brummen, Sie murmeln.
Nein, das wäre jetzt...
Aber ich würde auch sagen, bei aller Freude an der inhaltlichen Tiefe, Frau Kadauer, ich will noch einen anderen interessanten Aspekt, den wir noch nicht aufgeklärt haben, von vorhin, den unser Martin Luther höchstpersönlich hier nochmal erwähnt hat. Er hat sich tatsächlich für die Übersetzung des Korans eingesetzt. Wissen Sie, was ist da der Hintergrund? Also klar, er wollte das gerne widerlegen.
Er war der Meinung, dass jeder halbwegs vernünftig denkende Mensch, der den Koran zum ersten Mal liest, von alleine auf die Idee kommen müsste, dass das ein gräußliches Werk ist. Das war seine Überzeugung. Deshalb hat er sich sogar sehr, sehr stark dafür eingesetzt, den Koran nochmal so abdrucken zu lassen. Nicht, weil er eben besonders tolerant war, sozusagen, damit Menschen eben, weiß ich nicht, ihren Horizont erweitern, oder wie man das heute so schön nennt, sondern weil er eigentlich der festen Überzeugung war, dass quasi jedem Menschen auffallen müsste, wie scheußlich dieser Glauben ist und dieses Buch.
Mhm. Was fand er daran so scheußlich? Oder?
Naja, im Grunde genommen das, was Muslime am Christentum ablehnen, logischerweise, und damit eben auch seine Lehre, also die Kreuzigung Jesu und damit dann auch der Tod und die Auferstehung, Kernbestandteil des christlichen Glaubens. Das ist ja eben das, was Muslime so nicht teilen können, und dann auch die Trinitätslehre, die eben Muslime so auch nicht teilen
können.
Aber
ist das so wahnsinnig weit auseinander? Auch das ist zugegebenermaßen eine plumpe Frage, aber es interessiert mich nun mal. Ist die Auferstehung, wie gesagt, Zentrum unseres Glaubens tatsächlich, daran glaubt der Muslim so nicht. Und trotzdem höre ich ja immer von Paradiesen, in die man auch eingeht.
Ja, nur durch eine Erlösung in dem Sinne, das nicht, sondern durch meine eigene Tat, die man als Muslim quasi tagtäglich, wenn man so will, auf die Probe oder beweisen muss, meine guten Taten. Das heißt, diesen Erlösertod und auch die Symbolik, die dahinter ist, die kennt der Muslim so nicht. Und die lehnt er eben und auch damals natürlich schon ab. Und das hat, glaube ich, doch dann Luther dazu geführt, auch dieses Werk dann grundlegend abzulehnen.
Ich glaube, dass man seine Haltung gegenüber, er nennt das ja immer pauschal Türken, und gegenüber dem Papst, aber auch verbinden muss mit seiner Vorstellung, in der letzten Zeit zu leben. Also ein apokalyptisches Denken. Mhm. Und gerade in seinem Alter ist diese Vorstellung, dass sein ganzes Werk, dass die Reformation, dass das Evangelium, das jetzt in Wahrheit verkündet wird, gefährdet ist, eben durch die politische Großkonstellation auch mit dem Osmanischen Reich, das hat für ihn auch angstverstärkend gewirkt, sodass er ja in diesen Schriften, das sind ja Gottes Feinde, sowohl die Türken als auch das Papsttum, die Werkzeuge sind letztendlich, um das Ende der Welt herbeizuführen. Also man muss diesen apokalyptischen Charakter beachten.
Ich glaube, die historischen Umstände muss man natürlich würdigen, keine Frage. Wenn ich allerdings an den Antisemitismus sozusagen denke, wenn wir ihn als Antisemiten bezeichnen würden, ich würde auch noch sagen, er hat natürlich islamophobe Einstellungen logischerweise gehabt. Nur klar, aus dem politischen Denken der Apokalypse vor dem Hintergrund ist das klar oder vielleicht verständlicher, warum er sowas schreibt. Aber das benutzen heute immer noch Menschen mit islamophoben Einstellungen. Also die haben eben genau die politischen Vorbehalte gegenüber dem Islam. Man fühlt sich immer noch bedroht vor der vermeintlichen Islamisierung dieser Welt, die wahrscheinlich in keine Ahnung wie viel tausend Jahren wahrscheinlich immer noch nicht eintreten wird. Sarrazin zum Trotz sozusagen. Und ich glaube, das ist, ja, und ich glaube, das ist dann halt relativ für mich immer noch gefährlich sozusagen, dass man komischerweise nach so und so vielen hundert Jahren immer noch dieses Szenario aufmalt, die islamische, weiß ich nicht, Weltherrschaft kommt irgendwann und dann sind wir alle islamisiert.
Ganz einfach ist es nicht. Er war ein hellwacher Beobachter seiner Zeit und ich habe schon angedeutet, er misstraute der Geldwirtschaft extrem. Und nun darf man nicht vergessen, dass es damals eine Blockkonfrontation gab, nämlich das allmähliche Vordringen des Osmanischen Reiches nach Westen, was ja nun nicht nur Luther, sondern doch eine ganze Reihe von vormals oder immer noch christlichen Regionen, Ungarn und so weiter, beunruhigt hat. Nun waren die natürlich damals auch nicht so weit zu sagen, das ist nur Außenpolitik und hat mit Religion noch nichts zu tun, weil das, wie die Soziologen sagen, damals noch nicht ausdifferenziert gewesen ist. Aber ich finde jetzt nochmal fairerweise, muss man diese Blockkonfrontation mindestens erwähnt haben.
Ja, das würdige ich. Nur heute bedient man sich den gleichen Mechanismen, ohne eben zu sagen, das hat mit der Religion vielleicht nichts zu tun. Das ist Außen, wir haben es gerade gesagt, das ist Außenpolitik. Ja. Und das passiert eben immer noch. Und ich finde, da müsste man ja eigentlich auch weiter sein.
Es ist sogar eine Argumentation, wenn es um den EU-Beitritt der Türkei geht. Genau. Da kommen auf einmal aus der Mottenkiste Vorstellungen des christlichen Abendlandes und dass die Türkei da nie zugehört hat. Und auf einmal haben wir alle Stereotypen, die sich im Mittelalter in der frühen Neuzeit ausgebildet haben.
Eine Sache noch, Herr Seehofer hat ja letztes Jahr in seiner großen Politikrede gesagt, man müsste das Abendland bis zur letzten Patrone verteidigen. Das hat er wirklich gesagt. Das war kein Kabarett oder so. Ja, das hatte er wirklich so gesagt. Und das sind immer noch komische Vorstellungen, die mir zum Teil wirklich Angst bereiten.
Das macht Herr Seehofer auch, indem er ganz viele Christenkinder in die Welt setzt.
Böse.
Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen jetzt noch jemanden vorstellen, weil wir hier Repräsentanten haben von drei Glaubensgemeinschaften, die selbstverständlich zur lutherischen Zeit unter Luther und seinesgleichen, also unter den Reformatoren, gelitten haben. Ein Beispiel haben wir vorhin auch gesehen. Selbstverständlich erschien Luther beim besten Willen, mir jedenfalls nicht, als Frauenfreund. Ich darf Ihnen Dr. Christina Dronsch vorstellen, meine Damen und Herren. Frau Dronsch, wo sind Sie? Da ist sie, hallo. Und hier ist Ihr Applaus für Frau Christina Dronsch. Ist da was runtergefallen? Oh Gott. Sie sind Neutestamentlerin. Sie arbeiten mit evangelischen Frauen in Deutschland und beschäftigen sich mit den Frauen in der Reformationszeit. Das haben wir vorhin schon gesehen. Also auch da kann man aus Luther eigentlich nichts Tolles gewinnen, kann man ihn nicht zum Held stilisieren, sondern eher zum Anti-Held, weil er die Hexenverbrennung vollkommen in Ordnung fand scheinbar. Oder wie war das?
Also als erstes muss man sagen, Hexenverbrennung und Hexenglauben erstmal zu trennen. Also Luther war jemand, der war zutiefst überzeugt von der Existenz von Hexen. Das heißt, das ist jetzt nochmal speziell auf das Geschlecht beziehen, Hexen heißt in der damaligen Zeit, vielleicht erstmal so als Hintergrund, nicht nur Frauen. Es gibt eine Historikerin, die sagt, die finde ich ganz klug, Überlegung, es ist sex-related, but not sex-specific. Das heißt also, der Frauenanteil bei der Reformation, bei der Hexenverfolgung war ein größerer Teil als der Männerteil. Im Hintergrund wird häufig vermutet, das ist eine der Positionen, die in der Forschung vertreten werden, dass eine Übersetzung von Luthers Bibel eine Rolle spielt, und zwar vom Exodus 22,18. Da hat er eine weibliche Form benutzt, die Zauberinnen sollen getötet werden. Wir haben vorhin ja kurz eingespielt gesehen, da auf dieser Predigt, dem Teil der Predigt, was er für Schlussfolgerungen zur Hexenverfolgung daraus zieht. Ja. Und das sind Frauen gewesen.
Das sind Frauen, Sie haben gesagt, er leitet es aus der Bibel ab. Wenn man das Frauenbild weiterfasst, weil auch da habe ich mir schon von hochrangigen evangelischen Repräsentanten sagen müssen, da ist natürlich für uns, da hört es ja mit der Toleranz insofern auf, dass wir sagen, Frauen und Männer sind gleichberechtigt, wer das nicht anerkennt, mit dem müssen wir in eine sehr schwierige Diskussion treten. Das kann man aber auch nicht unmittelbar auf Luther zurückführen, oder?
Nein, mit Gleichberechtigung hat Luther garantiert nichts zu tun gehabt, in dem Sinne. Was man aber sagen kann, gerade für die Anfangszeit der Reformation, aber das ist eben, da muss man eben sagen, das ist die Reformation, man kann vielleicht in der Frühzeitphase, die hat eine Luther-Konzentration gehabt, aber sie hat etwas gehabt, wo ich sagen würde, das hat Frauen ermöglicht, Wort zu ergreifen, nämlich die Konzentration auf das, am Anfang war das Wort, es ist ein bisschen klein geraten, es müsste im Grunde genommen mit Blick auf die Frauen ein bisschen größer sein. Die Ermächtigung, dass das Evangelium sozusagen nochmal neu den Weg zu den Menschen findet, diese Ermächtigung haben Frauen gelesen, sich auch selber eine Position auf der Grundlage des Evangeliums in öffentlichen Diskursen zu erarbeiten. Und da gibt es zahlreiche Frauen davon, das sind nicht nur Katharina von Bora, sondern die Zahlen der Frauen, die öffentlich auftreten, fangen jenseits von Katharina von Bora, seiner Frau, eben erst an.
Mhm. Gibt es denn aber richtige Reformatorinnen? Selbstverständlich nicht, weil es einfach nicht... Doch?
Doch, würde ich sagen, und ich denke, da wird es jetzt... bin ich mir auch sicher, dass im Zuge der Reformationsvorbereitung bei Katharina von Zell zum Beispiel, Straßburger Frau von Martin Zell am Straßburger Münster, ich denke, die amerikanische Forschung spricht schon eindeutig davon, dass sie als eine Reformatorin betitelt wird. Da gibt es eine Amerikanerin und eine Engländerin, die da sehr intensiv zu forschen. Und ich denke, da kann man von sagen, das ist eine Reformatorin. Sehr selbstständige Schriften. Sie hat selbst gepredigt.
Jetzt lade ich Sie zu einer waghalsigen Spekulation an. Ich habe beim Brumling vorhin schon gefragt, hätte Luther am christlich-jüdischen Zusammenarbeit teilgenommen? Er hat gesagt, garantiert nicht. Wenn man jetzt Luther sagen würde, lieber Herr Luther, wir haben Sie zum Glück wiederbelebt, damit Sie miterleben dürfen. Es gibt für das Lutherjahr eine Luther-Botschafterin, super Idee, oder? Was würde er höchstwahrscheinlich so richtungsgemäß antworten?
Es wäre nicht in seinen Horizont gewesen zu denken. Gleichwohl muss man sehr deutlich bei Luther sagen, dass mit Luther ein Frauenbild sich verändert hat. Das spezielle Bild, wenn Sie nochmal reingucken, was ist markant gewesen? Das war die Flucht der Nonnen, sozusagen die Auflösung der Klöster, die mit der Reformationszeit begonnen hat. Und im Zuge dieser Auflösungszeit sind Frauen Rollenbilder, das klassische Bild der Nonne hat sich aufgelöst, es ist verändert worden und da muss man ganz klar sagen, nicht in ein festes Bild der Ehefrau sozusagen, das gab es zu der Zeit nicht, oder der Reformatorin-Gattin, das klassische Bild der Pfarrfrau sozusagen, das hat es zu dieser Zeit überhaupt noch nicht gegeben, das ist, muss man sehr deutlich sagen, das waren sozusagen die Outsider der Gesellschaft immer noch und das hat sich erst etabliert. Aber Luther hat sehr wohl mit einer Würdigung von frauenspezifischen Berufen, zum Beispiel Hebammen, das war mit einmal nicht mehr das Pfui der Gesellschaft, das nicht mehr behandelt wurde, das hat er reingeholt in seine theologischen Auseinandersetzungen und damit auch Wege bereitet zu einer anderen Möglichkeit zum Umgang der beiden Geschlechter miteinander.
Ich danke Ihnen vielmals. Dr. Christina Dronsch, meine Damen und Herren, Dankeschön. Ja, das schwierige Thema Toleranz, was das Thema ja so schwierig macht, ist, dass man auf der einen Seite sagt, ja klar, wir bereichern uns gegenseitig, der Dialog ist interessant und dann trotzdem gibt es ja, wenn Sie jetzt sagen, Sie sind liberale Muslime beispielsweise, eben Leute, die ganz bestimmt nicht liberal sind. Wie soll denn der Dialog mit den Leuten funktionieren, die beispielsweise sagen, Frauen und Männer sind im Islam selbstverständlich nicht gleichberechtigt? Also die Diskussion muss ja auch irgendwo hinführen. Wann hört man dann auf, das zu tolerieren?
Also zumindest da, wo man aufhört, mich zu tolerieren. Also man denkt ja immer, das wäre so ein typisch islamisches Phänomen, aber in der Tat habe ich vor einiger Zeit einen Salafist, ein sehr bekannter Salafist in Deutschland, angeschrieben per E-Mail. Er wolle sich mal mit mir über mein Islamverständnis unterhalten. Mhm. Er fände es problematisch. Ich schrieb ihm zurück, ja, im Grunde genommen könnte ich das Kompliment zurückgeben. Sein Islamverständnis empfinde ich auch als problematisch. Wir haben ein bisschen Ping-Pong gespielt mit E-Mails und das Ende der Geschichte war, dass ich ihm erklären musste, warum ich liberal bin, nämlich, dass ich seine Haltung ertragen muss, es aber auch tue, ich ertrage das, was er glaubt und zum Teil auch tut, er aber mich in keinster Weise erträgt. Mhm. Und dass er deshalb der Fundamentalist ist und ich deshalb die Liberale bin. Und damit sind wir auch auseinandergegangen. Er versuchte dann hin und her und keine Ahnung und wollte sich dann über unsere gemeinsamen Interessen mit mir unterhalten, die dann gewesen wären, Jugendarbeit. Man kann sich natürlich vorstellen, dass ich da anders zu stehe als er. Aber das war dann aber auch in Ordnung. Ich will nicht sagen, er war deshalb tolerant mir gegenüber, dass er wenigstens dann gesagt hat, es ist in Ordnung. Aber ich glaube, dass Dialog auch irgendwo Grenzen hat. Nämlich da, wo man, darf man nicht versuchen, im Dialog so aufzutauchen, dass man denkt, man könnte den anderen von irgendetwas überzeugen. Darum geht es, glaube ich, gar nicht beim Dialog. Und das versuchte ich ihm eben auch klarzumachen. Ich versuche niemanden von meiner Glaubensauffassung zu überzeugen. Ich glaube schon alleine diese Erwartungshaltung, jemanden verändern zu können oder irgendwie überzeugen zu können, ist schon der falsche Ansatz. Es geht um ein Gespräch auf Augenhöhe, das mit Respekt geführt wird. Und ich finde den Begriff Toleranz ja auch relativ, auch schon unerträglich. Denn Toleranz heißt ja eigentlich nur ertragen. Das heißt ja noch nicht mal akzeptieren.
Ja, deshalb, würden Sie denn sagen, wenn Sie den E-Mail-Dialog mit dem Salafisten ansprechen, ich würde sagen, ich akzeptiere gewisse Haltungen von Salafisten auch nicht, sondern sage, die müssen, wenn Leute dies und das und jenes denken oder hier umsetzen wollen, insbesondere wenn es sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet, dann müssen Sie dafür mit Strafverfolgung rechnen.
Selbstverständlich, klar. Glauben Sie mal nicht, dass Salafisten vor mir Halt machen würden. Ich bin ja für die noch schlimmer als Sie oder Sie in Anführungsstrichen. Ich hoffe, das ist Ihnen klar. Also Salafisten richten sich ja auch in erster Linie gegen innerislamische Positionen, die sie fast noch stärker bekämpfen als außerislamische Positionen.
Wobei mir meine Buchhändlerin geraten hat, die leidet etwas unter dem Vorort Zehlendorf. Ich sollte ein Buch schreiben über einen sympathischen Salafisten, der von einer unerträglichen Zehlendorfer Familie als Geisel genommen wird. Also
ich will die Salafisten jetzt auch nicht als besonders bedrohlich darstellen. Es gibt auch Salafisten, die haben halt bestimmte Glaubensinhalte oder Überzeugungen, die mir jetzt nicht besonders sympathisch sind, aber es sind trotzdem friedliebende Menschen. Ja? Also es gibt nicht den bösen Salafisten, bitte nicht falsch verstehen, aber es gibt eben Positionen inhaltlicher Art, die würden Sie vielleicht mit einem evangelikalen Christen, der sehr, sehr überzeugt ist von bestimmten Dingen, auch nicht teilen. Aber trotzdem können Sie den neben sich stehen und leben lassen.
Ich habe, Herr Brumling, wo wir gerade dabei sind, in dieser Woche einen jungen Mann kennengelernt aus Israel, der mir sagte, wir kamen auf Tel Aviv zu sprechen, weil da die Bürgermeisterwahlen waren in dieser Woche. Und wo es ja den tollen Slogan gab, eine schwule Stadt braucht einen schwulen Bürgermeister. Und das war auch tatsächlich komplett ernst gemeint. Und er lebte aber in Jerusalem und sagte, er fände es mit anderen jungen Frauen und Männern in Israel unerträglich oder immer unerträglicher, dass orthodoxe Leute nicht den Militärdienst leisten können. Da habe ich mich gefragt, ist das auch eine Frage von Toleranz? Weil man ja eigentlich sagen muss, naja gut, die Leute interpretieren unseren Glauben anders. Die Leute sagen, unser Glaube verbietet eigentlich den Militärdienst, deswegen mache ich ihn nicht. Und es muss in einem jüdischen Staat ja wohl möglich sein, dass das toleriert wird.
Ja, aber das ist ja der Streit in Israel von Anfang an. Ist es der Staat der Juden oder ist es ein jüdischer Staat? Wenn es der jüdische Staat ist, dann sind seine Gesetze, seine Verfassungen und Grundannahmen durch Rabbiner aus der Tora abgeleitet. Und da ist nun für die Orthodoxie, für einen Teil der Orthodoxie, nicht für alle, klar, dass die höchste, nennen wir es mal so, Tugend eines jüdischen Mannes darin besteht, Tora zu studieren. Jetzt gibt es aber in einem eben auch säkularen Staat ein Gerechtigkeitsproblem. Warum müssen die einen drei Jahre lang, die Männer, Militärdienst betreiben, während die anderen in den wie auch immer staubigen und schlecht belüfteten Seminarräumen die Tora studieren können und dazu noch sozialstaatlich über besondere Abmachungen mit den religiösen Parteien von der Gesamtheit der Steuerzahler darin unterstützt werden. Das ist nicht gerecht. Also hat man sich jetzt einen Kompromiss ausgedacht, wonach es besondere Bataillone und Brigaden für religiöse Soldaten geben soll. Und man muss leider auch sagen, es gibt auch sehr religiöse Soldaten, die dann aber wieder die Landnahmekapitel aus den 5 Büchern Moses so wörtlich nehmen, dass sie glauben, dass sie Kanaan zum zweiten Mal erobern und gegen Amalek zu verteidigen haben.
Aber das ist dann schon, das ist natürlich, wenn Sie sagen, da hat man sich einen Kompromiss ausgedacht, dann ist Toleranz insofern gegeben, weil um den Begriff kreisen wir ja heute Abend, nach der Definition von gerade eben, weil man auf Augenhöhe miteinander verhandelt, weil man sagt, du siehst das komplett anders, du leitest etwas aus der Tora ab, wir als weltliche Regierung haben eine andere Position, aber wir müssen uns irgendwo treffen.
Das ist Toleranz. Nee, das stimmt aber nicht. Das ist das Ergebnis politischer Verhandlungen. Die religiösen, ultrareligiösen Parteien geben der gegenwärtigen Regierung ihre Mehrheit unter der Bedingung, dass sie für ihre jungen Leute die eine oder andere Wohltat erhalten.
Jetzt haben wir gerade gehört, wo Schluss ist, wo für Sie Schluss ist mit der Toleranz, wo Sie sagen, okay, hier kommen wir jetzt nicht weiter. Wo ist denn, Herr Brumlik, für Sie so ein Punkt erreicht, wo Sie sagen, okay, da kommen wir jetzt überhaupt nicht mehr zueinander, da haben wir keine Schnittmenge. Was sind das für Felder?
Kommt drauf an, auf welcher Ebene. Also ich bin ein neugieriger Mensch und ich rede gerne genau mit solchen ultraorthodoxen Leuten.
Warum?
Weil ich möchte mal wissen, wie die das ableiten. Also was mich immer wieder erstaunt, wenn die wenigstens von Ihnen wissen, es gibt in New York, im Stadtteil Williamsburg, chassidische Juden, die so antizionistisch und anti-israelisch sind, dass sie Jahr für Jahr auch in Berlin mit Hamas und Hisbollah, und zwar an der Spitze der kommunistischen Al-Quds-Demonstrationen gehen.
Ah ja.
An der Spitze, naja, und da habe ich mich dann mal letztes Jahr zu denen gesellt und habe gefragt, wie sie das begründen. Und dann kam eine sorgfältig recherchierte Reihe von Antworten aus talmudischen Schriften, aus einem bestimmten Traktat, wonach in der Tat orthodoxe Juden dem Kommen des Moschiach, des Messias, der die verstreuten Israel ins Heilige Land zurückführen wird, nicht zuvorkommen dürfen. Und die interessante Frage mit den evangelikalen Christen, vor allem in den USA, aber auch in Deutschland, ist, dass sie glauben, dass sie durch eine massive Unterstützung jeder israelischen Politik bisschen umgekehrt die Wiederkunft Jesu betreiben können.
Also es gibt einen ganz ausgesprochenen christlichen Zionismus. Ich finde, dieses Phänomen wird hier in Deutschland sehr wenig wahrgenommen. Ich halte ihn für meines Erachtens fehlgeleitet, der vor allen Dingen darauf setzt, dass man die israelische Politik rechts außen unterstützen muss. Und was die Haltung dabei ist, ist wirklich genau das, was Sie eben gesagt haben, um sozusagen das Wiederkommen Christi, die Heilsgeschichte voranzutreiben, unterstützt man hier politische Siedlungsbewegungen und so weiter, auch finanziell im großen Stil. Was ich dabei so erschreckend finde, ist nicht nur diese politische Haltung, sondern dass dahinter wieder eine reine Funktionalisierung des Judentums und Israel steckt, nämlich eine reine Funktionalisierung, keinerlei Respekt oder Anerkennung für das lebendige Judentum.
Jetzt aber, Frau Schmidt, so oft bei Ihnen zur Frage der Grenze der Toleranz. Wenn Sie jetzt sich vorstellen, bei Menschen, die nicht die Vorbildung haben, wie diejenigen, die heute Abend hier sitzen, sagen, ich bin Baptistin.
Ja, aber ich kann es erklären.
Ich kenne dann viele Leute, die würden sagen, ja, okay, da brauchen wir uns nicht mehr weiter drüber unterhalten, im weitesten Sinne evangelisch. Wieso greifen Sie dann ein? Sagen Sie, ja, Moment, Leute, so einfach ist es nicht, wir sind schon was Besonderes? Oder sagen Sie, ja, okay, lass ich durchgehen, im weitesten Sinne evangelisch?
Wenn es mal so wäre, also wenn ich sage in bestimmten Gesprächsrunden oder Begegnungen, ich bin Baptistin, dann kommt erst immer so ein etwas mitleidiges Gesicht und dann fange ich an zu erklären, ja, das ist eigentlich aus der Reformation stammt und baptistisch ist das und das, wir haben nur die andere Taufauffassung und dann geht das Gesicht des Gegenübers immer noch so etwas rätselhaft und dann sage ich, aber in USA, da sind wir die größte protestantische Kirche. Überzeugt noch nicht so ganz, aber wenn ich dann sage, Martin Luther King war auch einer von uns, Bill Clinton auch, und dann geht es schon besser.
Ja, wie sucht man sich denn da einen Pfad, einen religiösen, zwischen diesen beiden Herrschaften? Das wüsste ich ja gerne mal.
Ja, ich forsche zu Martin Luther King, war schon zweimal in Atlanta und das ist so ein Steckenpferd von mir, weil ich glaube, dass der deutsche Baptismus, dem ich ja angehöre, auch leider sehr provinziell ist und dieses Erbe der Bürgerrechtsbewegung noch überhaupt nicht aber akzeptiert hat.
Wie meinen Sie, was meinen Sie damit mit provinziell? Weil was ich sowohl mit Martin Luther King oder bei Bill Clinton sagen, viele Leute, das war eigentlich der erste schwarze Präsident der Vereinigten Staaten, weil er aus den Südstaaten so viel Wissen mitgebracht hat, gerade auch über Religion, wie Afroamerikaner ihre Religion feiern regelrecht. Ja. Aber inwiefern ist dann der deutsche Baptismus provinziell dagegen, weil so langweilig geredet wird, gepredigt wird?
Weil in den USA ist der Baptismus in die Baptistengemeinden die Mehrheitskirche. Hier sind wir eine winzig kleine Minderheitskirche. Und wenn ich Ihnen erzähle, dass meine Urgroßmutter als Kind noch im Gefängnis gesessen hat, weil ihre Mutter zum Baptismus konvertiert ist, dann können Sie sich vorstellen, dass so eine Verfolgungsgeschichte auch eine Gemeinschaft prägt, die immer um Anerkennung ringen musste. Und das ist eben auch ein Erbe unserer Geschichte und Kirchengeschichte, dass diese religiöse Pluralisierung, dass es viele religiöse und christlich-religiöse Bewegungen gibt, nicht als eine Bereicherung gesehen wurde, sondern als Gefahr. Und selbst als die Freikirchen im 19. Jahrhundert entstanden, Methodisten, Baptisten, weiß ich was alles, Adventisten, man kann also ein ganzes Spektrum aufbauen, heute könnte man noch viel mehr hinzufügen, wurde das als eine große Gefahr gesehen.
Ja.
Und eben auch leider verfolgt.
Aber heute, in der Zeit, in der wir heute in Deutschland leben, ist es ja so, dass jetzt alles ein bisschen reduziert ist. Das heißt, man ist nicht mehr daran gewöhnt, dass Leute tatsächlich, also in urbanen Zusammenhängen jedenfalls, dass Leute stark religiös geprägt sind, dass es religiöse Regeln gibt, die man zu befolgen hat, außer der Religion des Vegetarismus. Darauf muss man Acht geben, wenn der Gast kommt, dass man dann bitteschön keine
Blumen. Aber der Veggie Day ist ja schlecht weggekommen,
ist oder? Schlecht, ja, da könnte eine andere Diskussion auch sehr, sehr interessant. Aber wo würde denn auffallen, wenn man Sie jetzt einlädt? Gibt es irgendeine Stelle, wo einem auffällt, Sie sind Baptistin, Sie sind in einem bestimmten Glauben unterwegs? Gibt es kulinarische Beschränkungen für Baptisten? Nee, ne?
Das ist jetzt wiederum interessant. In Deutschland, Mitteleuropa nicht. Da würde ich sagen, da sind wir ganz angepasst und sehr gut aufgestellt. Aber etwas weiter östlich ist Alkohol ein absolutes Tabu.
Das ist
auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Viele Baptisten in den Südstaaten, also da sind die größten Kirchen, lehnen Alkohol total ab.
Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich sage, Toleranz gut und schön, aber das ist niederschmetternd. Wenn man in so eine trockene Gemeinde in Amerika gerät. Wie ist das denn theologisch überhaupt zu begründen? Also zu sagen, ja, Leute, trinkt nicht.
Also das muss man, also es gibt in der Bibel sehr viel mehr Hinweise darauf, dass man Wein genießen soll, denn es ist eine Gabe Gottes. Ja. Das gibt es, also wenn man anzahlmäßig ist, glaube ich, der Alkohol ganz gut in der Bibel vertreten. Aber es gibt natürlich auch bestimmte Hinweise, nüchtern zu bleiben, sich nicht zu berauschen, vor allen Dingen im Neuen Testament die Aufforderung. In den verschiedenen Kirchen ist das, glaube ich, sehr stark durch das 19. Jahrhundert geprägt, durch die Anti-Alkohol-Bewegung, so will ich mal sagen, die getragen wurde mit einem ganz großen Effekt durch die christlichen Gemeinschaften. Das waren ja ganze Feldzüge, abolitionistische Feldzüge gegen den Alkohol.
Aber das waren alles Protestanten. Das war letzten Endes eine fremdenfeindliche Bewegung gegen italienische und irische katholische Immigranten. Sozialgeschichtlich gesehen.
Im Ernst. Frau Kadok, jetzt habe ich aber hier gerade in Berlin viele Bekannte, wenn man dann tatsächlich beim Wein sitzt und dann kommt so eine Diskussion auf, eine Diskussion über religiöse Angelegenheiten, was glaubt man oder warum glaubt man nicht, dann diejenigen, die nicht glauben, die sagen dann, erstmal ist die Toleranz viel leichter, wenn man nichts glaubt und es ist einfach leichter, man schüttelt den ganzen Ärger aus Jahrhunderten, aus den Klamotten. Warum können Sie als gläubige Muslime dem nicht zustimmen?
Dass man es einfacher hat als atheistischer Mensch. Also ich meine, ich erlebe auch einige Atheisten, die ziemlich aggressiv auf religiöse und gläubige Menschen reagieren. Sehr aggressiv sogar. Also,
ja, aber nehmen wir
die... Nee, also atheistisch heißt ja nicht total friedliebend.
Nein, okay, die Atheisten, wissen wir, dass die richten sich gegen was, aber nehmen wir diese dann letztendlich, wie gesagt, unser Oberbegriff ist Toleranz, nehmen wir dann letztlich toleranten Agnostiker, die sagen, es mag sein, dass es Allah gibt, mag sein, dass die Juden recht haben, die Christen haben, ist egal, ich glaube an nichts, mache mir eine Flasche Wein auf und muss mir nirgendwo, wo ich hingehe, niederknien und mir vorher die Füße waschen.
Ja, das ist super. Ja, klar, aber ich glaube erstens, dass kein Agnostiker wirklich so denkt, wenn ein überzeugter Agnostiker Agnostiker ist. Zweitens, es ist ja nicht so, dass ich als Muslimin an allem schuld bin, was jemals der Islam oder im Namen des Islams verbrochen worden ist. Herr Brumlik ist sicher nicht daran schuld, was alles im Namen des Judentums oder Sie im Namen des Christentums jemals verbrochen worden ist. Also wenn es so ist, dann glaube ich, würde keiner mehr von uns an irgendetwas glauben, in Anführungsstrichen. Wofür ich mich sozusagen schon, oder wo ich sage, auch da hadere ich oder da habe ich dann doch Probleme, sind natürlich aktuelle Dinge. Klar, ich kann nicht jahrhundertelange Geschichte übernehmen und für mich oder dafür gerade stehen, aber ich kann natürlich bestimmte Dinge kommentieren oder sie vielleicht bedauern oder sie reflektieren. Ich denke, das wird von mir erwartet und das tue ich auch. Ich kann allerdings nicht, die Frage kommt ganz häufig, ja, Sie haben ja gerade selbst gesagt, Islam, 11. September, das ist ganz häufig ein Reflex, der kommt. Nur dennoch bin ich inzwischen so weit, dass ich sage, also ich habe auch keine Lust mehr, ständig irgendwelche Gräueltaten von irgendwelchen Muslimen, die meinen, das aufgrund ihrer Religion zu machen, zu erklären. Also eine Rechtfertigung schon gar nicht, aber auch die Erklärung finde ich schon schwierig.
Was wissen denn die Leute, die Sie treffen, über den Islam? Was wissen die darüber, wie sie den Glauben tatsächlich ausüben und was dazugehört, was die Facetten sind?
Was die meisten Leute, also eigentlich müssen Sie fragen, was die meisten Leute nicht wissen. Die meisten Leute denken zu wissen ist, die Frauen sind alle unterdrückt, Frau Kadow, Sie sind die große Ausnahme, weil wenn alle Muslime so wären wie Sie, hätten wir keine Probleme. Das ist der Lieblingssatz, den kriege ich tagtäglich zu hören. Frauen seien unterdrückt, Männer sind alle Paschas, die Kinder müssen alle den Koran lesen lernen, wir müssen alle 5 am Tag wie die Wahnsinnigen beten, wir können wahrscheinlich alle fließend Arabisch, wir essen nur geschächtetes Fleisch. Das ist so, glaube ich, da habe ich was vergessen, dann ergänzen Sie mich, aber das ist so im Grunde genommen.
Ramadan.
Ja klar, ich meine Ramadan, das ist ja die 30 Tage Fasten, kennen ja, das ist ja noch einfach, Christen und Juden kennen das Fasten ja auch. Aber ich höre das häufig leider auch von religiösen Menschen, einer anderen Glaubenszugehörigkeit sozusagen. Also da geht's, das ist nicht der Atheist, der quasi überhaupt keine Ahnung hat von Religion. Es sind häufig auch Menschen, die überzeugte Christen sind oder überzeugte, weiß ich nicht was sind, die da meinen, ja, bei euch im Glauben und so, das ist ja mit der Stellung der Frau, ja, ist auch relativ schwierig, die ganzen Kriege, die da geführt werden und in Saudi-Arabien, da muss man überall Kirchen, ja, muss man, richtig, erstens, ich bin keine Saudi-Araberin, zweitens, ich finde das genauso schlimm wie ihr, drittens, ich habe da keine Schuld dran, also ich kann zwar helfen oder mich dafür stark machen, dass das gemacht wird, aber ich finde, Moscheebauten in Deutschland mit Kirchenbauten in Saudi-Arabien zu vergleichen, von den Muslimen hier zu verlangen, sich dazu jetzt gefälligst zu positionieren, ist schon ganz schön heftiger Tobak. Ich verlange doch auch nicht von jedem römisch-katholischen Mensch, sich jetzt zu diesem oder jenem zu äußern. Also jetzt zum Beispiel gerade mit dem Dings, genau. Wobei, da äußert sich ja jeder. Wir sind ja schon alle Experten in Sachen Tebats.
Vor allem erstaunlicherweise treten Leute aus der evangelischen Kirche aus, weil der immer mit dem Geld rumpulvert. Herr Brumlik, wenn wir das vorhin überlegen, Herr Schneider hat eingangs gesagt, wir müssen das Wissen ist die Grundlage, das Wissen über die andere Religion ist die Grundlage für Toleranz. Herr Buchholz sagt, wir sollten aber eventuell auch wissen, woran wir selbst glauben. Was sollte man nach Ihrer Meinung oder was muss man sogar wissen über die Religion des anderen, um Toleranz
zu anderen?
Ja.
Ja, das ist natürlich sehr schwierig. Also wie Sie ja schon erwähnt haben, bin ich seit vielen Jahrzehnten also im christlich-jüdischen Dialog und ich glaube, dass ich mir in dieser Zeit einige Kenntnis vom Christentum verschafft habe. Ich bin mir relativ sicher, dass ich diese intensive Kenntnis im Dialog mit dem Islam nicht mehr erreichen werde. Also müsste man sich gewissermaßen auf sowas einigen wie Minimalkenntnisse, was mir aber auffällt, da Sie nun gerade Herrn Schneider genannt haben, und ich kann das alles gut psychologisch verstehen, dass jedenfalls die EKD in Deutschland immer noch so ein bisschen auf ängstlicher Abgrenzung beruht. Denke an zwei Denkschriften. Also die eine war Klarheit und gute Nachbarschaft. Da waren wichtige Informationen über den Islam drin, aber viel wichtiger war, oder den Gemeindemitgliedern dafür zu sorgen, dass sie, Gott behüte, nicht irgendwas verwechseln. Und die andere Denkschrift hat mich noch mehr geärgert. Nicht mehr die Denkschrift selbst, sondern die Überschrift. Christlicher Glaube und nicht-christliche Religionen. Also jemand, der sich, wie gesagt, ein bisschen also mit dem Christentum beschäftigt hat, hört dann gleich einen mir besonders sympathischen protestantischen Theologen, Karl Barth, mit seinem Donnerwort Religion ist Unglaube. Und ich habe mich gefragt, warum konnte eigentlich diese Denkschrift nicht heißen, christlicher Glaube, christliche Religionen, nicht christliche Religionen oder christlicher Glaube und nicht christlicher Glaube. Also da zeigt sich, dass ich glaube, die EKD immer noch nicht, und es ist schwierig, ich bin froh, dass ich das nicht zu managen habe, einen Weg zu finden hat zwischen einer nicht nur Toleranz im Sinne von Ertragen, sondern einer Akzeptanz von einer neugierigen, positiven Anerkennung und der Bewahrung dessen, was man dann als das eigene bezeichnen würde.
Jetzt möchte ich Ihnen einen Mann vorstellen, Wolfgang Kraus, nämlich Studium der Anglistik und Germanistik in Heidelberg und Tübingen. Sie sind, Herr Kraus, guten Abend erstmal, weil wir noch nicht richtig guten Tag gesagt haben. Sie sind Prediger der Mennonitengemeinden. Und da habe ich gedacht, oh wei. Nehmen wir an, meine Horrorvorstellung würde wahr, ich müsste der Joker sein für einen Kandidaten bei Günter Jauch und die Frage käme, was ist ein Mennonit, vier Alternativen? Ich wäre ins Schleudern geraten. Können Sie erklären, also ist Täuferbewegung, weiß ich mittlerweile, es gehört auch dazu?
Ja, ein Mennonit ist jemand, der über, weiß nicht wie viele Generationen aus der Täuferbewegung herkommt, zum Teil auch biologisch abstammt und irgendwann im 17. Jahrhundert dann wurden diese Leute Mennisten oder Mennoniten genannt, weil die Landesherren, die sie dann doch duldeten, diesen Namen Täufer oder Wiedertäufer nicht mehr verwenden wollten, weil darauf immer noch nach Reichsrecht die Todesstrafe stand. Aber ja, das waren tüchtige Bauern, die kamen aus der Schweiz nach Süddeutschland zum Beispiel. Und dann dachte man, es wäre gut, die zu haben, um nach dem 30-jährigen Krieg das Land wieder aufzubauen.
Ja, jetzt hat Frau Stübin
vorhin gesagt. Es gibt aber nicht nur diese biologischen Abstammungen, sondern es kommen auch welche dazu.
Was merke ich denn für einen Unterschied, wenn ich auf üblichen evangelisch-lutherischen Gottesdienst gewöhnt bin und komme zu Ihnen und erlebe Sie predigen? Jetzt haben wir vorhin schon gehört, die Baptisten, zumindest in Amerika, machen es ganz anders. Viele Mennonitengemeinden gibt es in den USA, weil viele Leute dahin ausgewandert sind. Also was ist bei Ihnen anders?
Das lässt sich schwer sagen, weil es sehr viele verschiedene Prägungen von Mennoniten gibt. Wir haben kein Kirchenamt und nichts, eigentlich keine Strukturen überhalb der Gemeinde, die wirklich was zu sagen hätten. Es gibt zwar Konferenzen von Gemeinden, aber ansonsten haben die Gemeinden alle Freiheit, alles so zu gestalten, auch ihren Gottesdienst, wie sie wollen. Und darum, es gibt Gemeinden, die sehr reformiert daherkommen, sehr schlicht. Es gibt Gemeinden, die inzwischen pfingstlich charismatisch geprägt sind und dazwischen gibt es alles Mögliche.
Sie machen Stadtführungen in Augsburg auf den Spuren der Täufer. Warum machen Sie das gerade in Augsburg? Was zeigen Sie den Leuten da?
Augsburg ist im 16. Jahrhundert eine Hauptstadt der Täuferbewegung gewesen. Damals hatte die Stadt vielleicht 30.000 Einwohner und davon waren etwa 1.000 Täuferinnen und Täufer. Wir kennen 300 namentlich, hauptsächlich aus den Verhörprotokollen im Stadtarchiv. Und ich führe die Leute zu verschiedenen Stationen, die heute noch, von denen man heute noch weiß, an denen geheime Gottesdienste stattgefunden haben, an denen Hinrichtungen stattgefunden haben, Versammlungen auch überregionaler Art von Täuferführern aus dem ganzen süddeutschen, österreichisch-schweizerischen Raum. Das war damals auch eine Bewegung, die ja sehr überregional sich ausgebreitet hat. Gerade die Verfolgung hat eigentlich zur Ausbreitung beigetragen.
Jetzt haben die Lutheraner, ich glaube, vor 3 Jahren Schritte zugemacht auf die Mennoniten. Kann man sagen, das ist in der Nähe der Versöhnung, dass beispielsweise Sie dann auch sagen können, ja gut, das Lutherjahr 2017, das betrifft auch uns, da haben wir auch eine ganze Menge mit zu tun.
Naja, unsere Geschichte beginnt natürlich mit dem Lutherjahr, insofern wir eine reformatorische Strömung sind, aber die erste Taufe, die erste nicht mehr Kindertaufe ist 1525 in Zürich geschehen, also wir fangen dann erst ein paar Jahre später an, richtig zu feiern. Auf was Sie anspielen, das ist in Stuttgart 2011 im Juli gewesen, da hat der Lutherische Weltbund sich getroffen zu seiner Vollversammlung. Und es gab einen Tag der Begegnung mit Mennoniten und Täufern und es ist eine Erklärung verabschiedet worden, in der die Lutheraner um Vergebung gebeten haben für die Verfolgung täuferischer Christen im 16. Jahrhundert. Und als der amerikanische lutherische Bischof, der damals der Vorsitzende des Lutherischen Weltbundes war, zur Abstimmung gerufen hat, sagte er, diejenigen, die zustimmen, mögen sich bitte hinknien. Mir ist das Herz stehen geblieben, weil ich dachte, vor wem knien die jetzt? Doch hoffentlich nicht vor mir. Aber er hat dann auch noch die Möglichkeit gegeben, aufzustehen. Aber es haben sich doch eine ganze Reihe Leute hingekniet. Es gab dann hinterher noch einen sehr bewegenden Versöhnungsgottesdienst und es gab 5 Jahre lang einen Dialogprozess von zwei Delegationen, Lutheraner und Mennoniten. Und es ist da eine Dokumentation erschienen davon, die nennt sich Heilung der Erinnerungen, Versöhnung in Christus. Und ich denke, da sind wir auf dem Weg. Es geht jetzt darum, das bekannt zu machen, es weiß kaum jemand davon, und das auch regional und lokal runterzubrechen. Deswegen haben wir zum Beispiel letztes Jahr in Augsburg einen Versöhnungsgottesdienst zwischen Lutheranern und Mennoniten dort gefeiert, in der Heiligkreuzkirche, also einer der Hauptkirchen der Lutheraner in Augsburg.
Vielen Dank Ihnen, Wolfgang Kraus, meine Damen und Herren. Vielen Dank, danke schön, dass Sie uns das erklärt haben. Jetzt haben Sie uns das ja vorhin schon erklärt, wie das ist mit dem historischen Luther für Sie, Frau Stüben. Wie wird denn das Lutherjahr 2017 für Sie, worauf hoffen Sie da? Also woran würden Sie sich gerne beteiligen?
Also ich muss sagen, manchmal ist ja Ärger auch produktiv. Und als das anfing mit der Lutherdekade und ich bin auch schon länger in der Ökumene tätig gewesen, dann habe ich auch zusammen mit anderen Kollegen überlegt, kann man das eigentlich flankieren mit Projekten, die die Vielfalt der Reformation in den Mittelpunkt stellen. Und uns ist es gelungen, ein Projekt aufzustellen, Freiheitsraum Reformation. Und das betrifft vor allen Dingen den Nordwesten. Und der Nordwesten ist sehr spannend, auch wenn man denkt, da wohnen nur noch Ostfriesen. Es ist ein sehr spannendes Gebiet, weil dieses Gebiet eine ganz andere Reformation kennt. Da gibt es nämlich sehr vielfältige glaubensflüchtige Migranten und Migrantinnen. Da gibt es eine Toleranz der Landesherren, weil sie gerne wirtschaftlich und kulturell aufrüsten wollten, sodass auf einmal in diesem Nordwesten ein ganz buntes Volk an reformatorischen Bewegungen Duldung fand, Heimat fand. Und ich finde, die Stärke der Reformation ist, dass sie für viele Menschen, besonders für Frauen und Männer und Laien, eine große Faszination auslöste, sich mit ihrem eigenen Glauben und mit der Bibel zu beschäftigen. Und ich finde, dass die Reformation dieses demokratisierende Potenzial hatte und auch das Potenzial, einen Glauben wieder zum Leuchten zu bringen, der den Einzelnen zur Gewissheit führt und aber auch eine große Dynamik auslöste für die Kirchen und für die Gemeinden. Ich finde, dass das Prinzip, was Luther geprägt hat, das Priestertum aller Gläubigen, also alle gemeinsam bilden die Kirche, etwas sehr Dynamisches an sich hat. Und das ist aufgegriffen worden durch alle Schichten der Bevölkerung. Und deshalb freue ich mich auf das Reformationsjubiläum, um dieser Bewegung zu gedenken und auch ihrer Werte zu gedenken.
Herr Brumbeck, würden Sie das auch sagen, also dass Sie sich... Sie haben vorhin gesagt, Sie haben so viel Zeit, Sie haben viele Jahre darauf verwendet für den christlich-jüdischen Dialog. Ja. Das heißt, so ein Jahr ist ja dann für Sie auch nicht unbedeutend.
Das
ist
ja, ich finde das bedeutend, ich finde das interessant und da bin ich mir auch ganz mit Frau Strübind einig. Denn wenn ich mir ansehe, welche christlichen Denominationen noch am ehesten eine nicht feindliche Einstellung zum Judentum hatten, dann kommen wir einfach auf die nicht-lutheranischen Denominationen, das ist überhaupt keine Frage. Da würde man dann an Leute in den Niederlanden wie Grotius oder Harrington denken, die Teil der puritanischen Theologen in der neuen Welt, da wir Herrn Kraus gehört haben. Natürlich an die Mennoniten, will daran erinnern, man ist ja auch auf der Suche, gab es eigentlich mal Juden, die öffentlich bekannt haben, dass das Christentum kein Götzendienst sei. Da gab es im 17. Jahrhundert in der Nähe von Hamburg einen Mann namens Jakob Emden, das war ein Rabbiner, der das gesagt hat, schaut man sich jetzt näher an, mit wem der Kontakt hatte, dann waren das Mennoniten. Und sonst kann ich Ihnen auch nur recht geben, ich glaube, man muss nicht nur gucken, was es parallel dazu gegeben hat, sondern schon auch, was es vorher gegeben hat an reformatorischen Bewegungen. Also Petrus Waldo, die Waldenser, die böhmischen Brüder, das liegt mir nun als Pädagoge, Jan Amos Komenský, die wesentlichen Ideen dessen, was wir heute als Akzeptanz und Toleranz möchten, bereits vorgedacht haben, aber in der Tat von einer gewissen lutheranischen Staatsgläubigkeit dann auch zur Seite gebügelt worden sind.
Frau Kadow, weil das jetzt hier so anklingt, wie wichtig ist denn, wenn man sich dann erinnert, wie wichtig ist für die heutige Toleranz der Blick zurück? Oder ist es wichtiger zu gucken, was ist der Status quo in so einem Jubiläumsjahr? Was ist der Status quo und wie verbinden wir das? Wie verbinden wir die vielen Leute, die keine Heimat mehr in irgendeiner Art von Glauben haben, mit denjenigen, die glauben, die bewusst religiös sind?
Also ich denke, es macht immer Sinn, zurückzuschauen, weil man natürlich immer eine Bezugsquelle braucht, aus der man dann bestimmte Dinge vielleicht auch argumentativ umsetzen möchte. Mein Anliegen wäre zum Beispiel, dass man gerade sagt, zu diesem Jubiläum machen wir uns stark dafür, dass eben zum Beispiel Islamophobie in Deutschland nicht mehr christlich legitimiert wird. Weder aus dem protestantischen Glauben heraus, aus der evangelischen Kirche heraus oder aus der katholischen Kirche. Das wird hier und da immer noch gemacht, gerne auch, um dann deutlich zu sagen, wir sind pro-Israel, aber antimuslimisch eingestellt. Diese Achse gibt es ja auch, ganz furchtbar. Das würde ich mir wünschen. Zwar einerseits zu sagen, gut, klar, Luther hatte sehr problematische Positionen zu Türken, die aber alle dann für ihn Muslime waren oder andersrum auch. Aber dennoch ziehen wir daraus unsere Schlüsse heute. Dennoch tragen wir heute als Christen eine bestimmte Verantwortung, innerhalb des Glaubensminderheiten, also des christlichen Glaubensminderheiten zu stärken, aber auch eine bestimmte Toleranz für nicht-christliche Glaubensformen zu predigen und uns dafür stark zu machen.
Meine Damen und Herren, ich möchte mich jetzt hier bei den Diskutanten ganz herzlich bedanken, dass wir hier zusammengesessen haben und viele interessante Punkte mindestens mal gestreift haben. Vielen Dank Ihnen dreien, meine Damen und Herren.